Abschiebedebatten sind aktuell im öffentlichen Diskurs, in den Medien und auch in Wahlkämpfen ein sehr präsentes Thema. In Deutschland eignen sich die rechten Ereignisse wie den Anschlag in Magdeburg oder auch den gestrigen Messerangriff in Aschaffenburg an für ihre rassistische Hetze gegen Menschen mit Migrationsgeschichte. Friedrich Merz forderte vor kurzem straffälligen Doppelstaatlern, die deutsche Staatsbürgerschaft zu entziehen. Und blicken wir in die USA, so unterzeichnete Donald Trump nach seiner Amtseinführung am Montag ein Dekret, das vorsieht, das sogenannte Geburtsrecht in den USA abzuschaffen. Das sind nur ein paar Beispiele dafür, dass Antworten gesucht werden auf Fragen wie der nach dem Recht auf Staatsbürgerinnenschaft oder noch allgemeiner formuliert auf Fragen der Zugehörigkeit zu Nationen und was diese Zugehörigkeit überhaupt definiert. Dr. Johanna Haase, Sie haben Ihre Dissertation im Rahmen der Projektgruppe International Citizenship Law an der Humboldt-Universität in Berlin verfasst und daran erforscht, wie sich politische Gemeinschaften auf verschiedenen Regierungsebenen durch Gemeinschaftserzählungen konstruieren und wie sich diese Erzählungen im Kontext von Migration und Mobilität wandeln. Mich würde zuallererst einmal interessieren, so eine Promotion, das ist ja ein langjähriges Unterfangen. Was war Ihr persönliches Interesse, sich in Ihrer Promotion mit Fragen rund um Staatsbürgerinnenschaft zu befassen? Und wieso sprechen Sie eigentlich von Narrativen, von Gemeinschaftserzählungen?
Ja, das stimmt. So eine Dissertation ist ein langes Unterfangen und das Interesse ändert sich auch im Laufe der Jahre und fokussiert sich dann immer auf verschiedene Aspekte. Aber was mich durchgehend fasziniert, ist, wie Diskussionen auch um Migration und Mobilität genutzt werden, um eine Erzählung oder ein Bild von sich selber zu erschaffen. Das heißt, diese Politikbereiche zu nutzen als Spiegel für eine Selbsterzählung. Und das ist in der Migrationspolitik generell zu beobachten, aber in der Diskussion um Staatsbürgerschaft nochmal ganz besonders, wie die Debatten, die Sie in der Anmoderation schon genannt haben, auch zeigen. Das heißt, es geht um einen konkreten Rechtsakt, aber es geht auch immer um die Vorstellung von, wer sind wir? Und mein Zugang dazu war dann tatsächlich, sich Erzählungen anzugucken, weil Vorstellungen von Gemeinschaft und von Zugehörigkeit und auch von Identität sowohl auf individueller als auch auf kollektiver Ebene durch Erzählungen erschaffen werden. Wer waren wir? Wer sind wir jetzt? Wer werden wir in Zukunft sein? Und diese Definition von Erzählung, die immer nach hinten und nach vorne schaut, ist ein theoretischer Zugang, den ich sehr einleuchtend und sehr sinnvoll fand und auf dem ich dann meine Arbeit und Forschung basiert habe.
Sie haben es angedeutet, wenn Sie von Gemeinschaftserzählungen sprechen, dann weisen Sie ja eigentlich schon darauf hin, dass es sich auch bei dem Konzept der Staatsbürgerschaft um eine Konstruktion handelt. Man könnte vielleicht noch weiterspinnen um eine Erfindung, die es ja nicht schon immer gab. Das Konzept der Staatsbürgerinnenschaft ist ja noch recht jung. Viele Jahrtausende kam die Menschheit auch ganz gut ohne Pass und ohne Staatsangehörigkeit zurecht. Wie ist denn das Konzept der Staatsangehörigkeit eigentlich entstanden?
Vielleicht, wenn Sie mir erlauben, noch einen Satz zu der Konstruktion. Ja, selbstverständlich. Eine Nation oder eine politische Gemeinschaft auf verschiedenen Regierungsebenen ist immer auch konstruiert. Es ist nichts natürlich Gegebenes, aber diese Konstruktionen sind trotzdem sehr wirkmächtig. Das heißt, wenn wir sagen, das ist erfunden, dürfen wir nicht sagen, es ist irrelevant, weil es ja durchaus dann in konkreten Institutionen wie Staatsbürgerschaftsgesetzen ganz konkrete Wirkungen entfalten. Und ja, in der Staatsbürgerschaftsforschung wird häufig zurückgegangen dann zu den Ursprüngen im Altertum, in der griechischen Polis, wo Aristoteles schon über Staatsbürgerschaft schreibt oder in dem Kontext eigentlich Stadtbürgerschaft und einen Bürger sieht als ein Mitglied der politischen Gemeinschaft, der an politischen Entscheidungsfindungen teilhaben kann. Das muss ich hier gar nicht gendern, weil das Frauen und auch nicht Besitzhabende und SklavInnen auch nicht einbezogen hat. Dann gab es aber auch praktizierte Bürgerschaft über viele Jahrhunderte in Städten im Mittelalter zum Beispiel, die ganz spannend ist, aber unsere Vorstellung von Staatsbürgerschaft heute, wie Sie schon gesagt haben, mit Pässen und so weiter, hängt damit zusammen, dass Staatsangehörigkeit, sollte man besser sagen, in diesem Kontext etwas so ist wie ein internationales Sortiersystem, wo Individuen Staaten zugeordnet werden. Daher kommt das ein bisschen. Ich könnte jetzt noch ausführen, in welchen Dimensionen das häufig diskutiert wird. Und zwar ist es einerseits, das ist diese Staatsangehörigkeit der rechtliche Status. diese Sortiermaschine, wer gehört zu welchem Land, welcher Staat ist für wen verantwortlich quasi. Das ist diese eine Dimension, in der Staatsbürgerinnenschaft in der Forschung diskutiert wird. Eine andere sind dann die damit verbundenen Rechte und Pflichten. Das sind in der klassischen Diskussion häufig Dinge wie der Militärdienst oder auch Steuern zu entrichten und Rechte, die mit dem Status verbunden sind, wie vor allem ein Wahlrecht zu haben, zum Beispiel, wird viel diskutiert. Eine weitere Dimension ist dann die, die ich versucht habe, mit Erzählungen eher anzugehen. Das ist das Verständnis von Identität oder Gemeinschaft, was mit dem Status verbunden wird. Und dann gibt es noch die Dimension der politischen Teilhabe, die ganz wesentlich ist für dieses theoretische Konzept in der Forschung von Staatsbürgerschaft. Das ist eine Art und Weise, wie es häufig diskutiert wird. Es gibt natürlich aber ganz viele verschiedene ForscherInnen, die sich aus verschiedenen Perspektiven mit diesem Konzept beschäftigt haben. Unter anderem natürlich auch aus feministischen Post- und dekolonialen Interpretationen gegenüber den klassischen Vorstellungen von einer liberalen Staatsbürgerschaft, die besonders auf Rechte gegenüber dem Staat abhebt, oder einer republikanischen Vorstellung von Staatsbürgerschaft in der theoretischen Diskussion, die besonders auf diese politische Teilhabe und Mitbestimmung und Selbstregierung auch abhebt. Das heißt, da gibt es intensive politiktheoretische Debatten, die ich hier gar nicht nachvollziehen kann in den Einzelheiten.
Das klingt alles sehr komplex und auch sehr durchdacht. Und da entsteht bei mir der Eindruck, dass Staatsbürgerschaft nicht unbedingt etwas ist, was natürlich einfach so vorhanden wäre, sondern dass dahinter auch politische Interessen natürlich stehen. In derzeitigen Abschiebedebatten entsteht allerdings immer so der Eindruck, dass es bestimmte Menschen, Deutsche, sage ich jetzt mal, gibt, die in Deutschland geboren werden, deutsche Eltern haben und entsprechend ihnen eben diese deutsche Staatsbürgerschaft auch einfach zusteht, während andere Menschen, die woanders aufwachsen oder die vielleicht sogar hier aufwachsen, aber nicht die passenden Eltern haben, da immer in so einer bittstellenden Position verweilen. Ich möchte jetzt mal einen Blick darauf werfen, wie Staatsbürgerinnenschaft eigentlich erworben werden kann. Das handhaben Staaten nämlich sehr unterschiedlich. Ich hatte zu Beginn das sogenannte Geburtsrecht in den USA erwähnt, das Donald Trump abschaffen will. Im Kontext von Staatsbürgerinnenschaft sind mir noch weitere Begriffe begegnet, wie zum Beispiel das sogenannte Blutsrecht und das Bodenrecht. Wie ist denn das Staatsbürgerschaftsrecht in Deutschland organisiert?
Da haben Sie jetzt wieder viele Themen aufgemacht. Vielleicht erstmal, ja, also das würde ich dann ganz konkret diskutieren wollen. Wenn es um Abschiebungen geht, aufgrund von der Vorstellung, dass man aus sicheren Drittstaaten kommt, ist es aber die Frage, kommt man dadurch oder hat man die Staatsangehörigkeit davon? Und der Entzug der Staatsangehörigkeit und Abschiebungen sind auch noch wirklich zwei verschiedene Paar Schuhe. Das heißt, da müssen wir ganz konkret überlegen, worum geht es genau. In Deutschland ist in der Forschung lange Zeit als Idealtypus eines Staatsbürgerschaftsrechts, was ausschließlich auf jus sanguinis, das heißt auf Abstammung berufen war, diskutiert worden und damit auch als Idealtypus einer Nation, die überhaupt schon oder Vielfalt aushalten oder sich vorstellen kann, diskutiert worden. Das ist aber eine Vorstellung, die aus meiner Sicht also erstens nicht der Realität entspricht und zweitens sich auch weiterentwickelt hat durchaus. Und man muss auch sagen, das deutsche Staatsangehörigkeitsrecht auch ursprünglich mal mit einem föderalen Staat Deutschland zusammenhing. Das heißt, dass man erstmal Bürger war von Preußen zum Beispiel und dann von Deutschland und nicht andersrum. So, also das war vor der Nazi-Zeit noch rechtlich anders gelagert und hat sich erst dann umgekehrt. Und auch in Preußen gab es noch Teile von Jus Soli. Das heißt, auch die deutsche Staatsbürgerschaft ist konstruiert und war nicht immer ausschließlich auf dieser Blutsvorstellung und Jus Sanguinis konstruiert. Dann im letzten Jahrhundert aber absolut und sehr dominant. Und das hat sich dann um die Jahrtausendwende gewandelt mit dem neuen Staatsangehörigkeitsrecht und das zum ersten Mal anerkannt hat, dass auch Menschen, die in Deutschland geboren werden, unter bestimmten Bedingungen, das heißt damals noch, wenn ihre Eltern 8 Jahre rechtmäßig oder ein Elternteil 8 Jahre rechtmäßig in Deutschland war, Deutsche qua Geburt sind. Und das hat jetzt die Ampelkoalition diese Zeit auf 5 Jahre eines Elternteils verkürzt. Und hat noch einige andere, also hat Mehrstaatlichkeit generell hingenommen, was auch wichtige Veränderungen sind, die dann aber nicht so sehr auf Bluts- und Bodenrecht abheben, weil das Regelungen sind, die sich damit beschäftigen, welche Staatsangehörigkeit ein Mensch bei Geburt erhält und nicht mit Einbürgerung.
Und wie sieht das in anderen europäischen Ländern aus?
Es gibt durchaus da klassische verschiedene Modelle. Das heißt, In Spanien zum Beispiel gab es sehr lange diese Vorstellung von Jus Soli. Das findet man auch dadurch, dass die von Spanien kolonialisierten Länder lange auch noch Jus Soli hatten, in Lateinamerika zum Beispiel. Gleichzeitig sind das auch Länder, die lange Zuwanderung sehr gebraucht haben und sehr angefordert haben und auch deswegen es leicht gemacht haben, dadurch Staatsangehörigkeit zu bekommen. Und natürlich ganz klassisch die anglosächsischen Staaten, wie zum Beispiel die USA, die in einem Zusatzartikel zu ihrer Verfassung dieses Jus Soli tatsächlich festgehalten haben, was Donald Trump jetzt mit einem Dekret aufheben möchte, wo ich aber skeptisch bin, ob das tatsächlich umgesetzt werden kann. Rechtlich ist es schon Klage dagegen eingereicht worden. Nichtsdestotrotz ist das Signal, was davon natürlich ausgeht, an Menschen, die in den USA geboren worden sind und deren Eltern nicht StaatsbürgerInnen sind, dass sie eigentlich nicht wirklich dazugehören. Also das Signal, symbolisch ist es passiert. Ich hoffe, dass das sich nicht rechtlich umsetzen lässt oder so sieht die Rechtslage aus meiner Sicht als Nichtjuristin auf jeden Fall aus. Und dann ist auch diese Vorstellung von Jus Sanguinis und Jus Soli, also Bluts- und Bodenrecht, eine idealtypische. Auch das ist in der Realität häufig viel komplizierter und viele Staaten haben wie jetzt Deutschland sowohl Elemente von dem einen als auch Elemente von dem anderen Recht. Und da kann ich einen kurzen Werbeblock einschieben für die Kollegen vom Global Citizenship Observatory am Europäischen Hochschulinstitut in Florenz, die dazu eine ganz große Datenbasis haben, wie Länder global die Staatsangehörigkeit definieren. Und da gibt es Indikatoren und Länderreports und da kann man sich gerne weiter zu ganz bestimmten Ländern informieren.
Sie hatten ja auch schon die USA erwähnt und bleiben wir doch da nochmal bei Donald Trumps Ankündigung, er würde das Geburtsrecht abschaffen. Wie realistisch ist denn die Abschaffung des Geburtsrechts in den USA und welche Auswirkungen hätte das eigentlich ganz konkret?
Da kenne ich mich mit dem amerikanischen Rechtssystem nicht gut genug aus, als dass ich da meine Hand als Expertin für ins Feuer legen wollen würde. Was ich gelesen habe, ist natürlich, dass es erstmal auch ganz unmittelbar administrative Folgen hat. Das heißt, Menschen, die dann in den USA jetzt geboren werden, können die sich jetzt registrieren? Was wird dann sein für die Schule, für die Krankenversicherung, für solche Geschichten? Das heißt, unabhängig davon, ob Trump seine Vorstellung von Massendeportationen wird durchführen können, hat das, und auch wenn es sozusagen abgesägt wird, dass es sozusagen nicht tatsächlich in Recht umgesetzt wird, hat das eventuell jetzt erstmal konkret auch für Menschen, die da geboren werden, konkrete Folgen. Aber ich bin nicht tief genug in dem Kontext zu Hause, als dass ich Ihnen da viel zu sagen könnte.
Dann bleiben wir vielleicht einfach mal in Deutschland. Mir wird immer wieder bewusst, wie wenig ich eigentlich weiß über die konkreten rechtlichen Anforderungen, die an Nichtdeutsche gestellt werden, um die deutsche Staatsbürgerschaft zu erhalten. Unter welchen Bedingungen kann denn eine nichtdeutsche Person die deutsche Staatsbürgerschaft eigentlich erwerben?
Das sind einige und dafür gibt es dann immer auch einige Ausnahmen. Also es geht erstmal darum, wie lange man in Deutschland schon lebt. Also seit der Ampelreform des Staatsangehörigkeitsrechts muss man seit 5 Jahren dauerhaft und rechtmäßig in Deutschland leben. Das kann unter bestimmten Bedingungen dann kürzer sein. Bei sogenannten besonderen Integrationsleistungen, wenn man zum Beispiel sehr gut Deutsch spricht, gleichzeitig muss man ein unbefristetes oder auf Dauer angelegtes Aufenthaltsrecht haben. Man muss sich zur freiheitlichen demokratischen Grundordnung erkennen, die historische Verantwortung Deutschlands infolge des Nationalsozialismus anerkennen, seinen Lebensunterhalt eigenständig sichern. Auch hier gibt es Ausnahmen zum Beispiel für Personen, die im Rahmen der Gastarbeiterabkommen eingewandert sind. Man muss Deutschkenntnisse haben, man muss einen Einbürgerungstest bestanden haben, aber auch hier gibt es Ausnahmen für Menschen, die in Deutschland einen Bildungsweg beschritten haben zum Beispiel und man darf nicht wegen einer Straftat verurteilt worden sein. Da gibt es noch viele Unteraspekte dann, die Ihnen Juristinnen besser erklären können als ich, aber es ist nicht so, dass einem der deutsche Pass hinterhergeworfen wird. Und man muss natürlich auch den administrativen Prozess der Einbürgerung durchmachen, der auch lange dauert, zumal nicht alle Kommunen gut genug aufgestellt sind, damit das schnell vor Stadt geht. Das heißt, auch das dauert Zeit und kostet Geld.
Sie beschäftigen sich ja mit Staatsbürgerschaft im Kontext von Migration und Mobilität. Sie haben aber auch einen Artikel veröffentlicht, in dem es um die Unterscheidung geht zwischen einer Staatsbürgerschaft geknüpft eben an Staaten und einer ja, städtischen Bürgerschaft sozusagen auf der Ebene von Städten statt von Staaten und machen da die Frage auf, inwiefern man eben Staatsbürgerschaft auch losgelöst von der Nationalität denken sollte. Welche alternativen Möglichkeiten gibt es denn darüber hinaus, Staatsbürgerinnenschaft zu denken?
Ja, den Artikel habe ich geschrieben im Kontext eines Forums mit verschiedenen ganz kurzen Beiträgen, die sich dieser Frage aus verschiedenen Ecken gewidmet haben. Und ich habe da darüber geschrieben, dass Stadtangehörigkeit, sozusagen Urban Citizenship, wie das auf Englisch heißt, nicht nur in Urban Areas, aber auch auf dem Land, also als Rural Citizenship gedacht werden müsste, um da inklusiv unterwegs zu sein quasi. Das war ein größeres Forum. Aber das ist ein Beispiel für Diskussionen, die es in der Forschung viel gibt, über ob Staatsbürgerschaft als Konzept jetzt am Nationalstaat festgehangen ist oder nicht. Wenn man jetzt bei den Dimensionen bleibt, die ich am Anfang genannt habe, von einem gewissen Status, Rechten und Pflichten, einer gewissen kollektiven Identität oder Gemeinschaftserzählung und auch der politischen Teilhabe, dann ist das ja konzeptionell nicht notwendigerweise an einen Nationalstaat gebunden, sondern kann sich auch auf anderen Ebenen abspielen. Und da ist die lokale Ebene eine sehr bedeutende und da passiert auch schon viel, vor allem im Kontext zum Beispiel von Sanctuary Cities in den Vereinigten Staaten, dass die eben Städte sind, die vor allem undokumentierten Migrantinnen Rechte zustehen, die ihnen von föderaler Ebene, also von Bundesebene in den USA nicht zugestanden werden. Das heißt, da gibt es gewisse Schutzkonzepte, die durchaus auch schon leben oder dass man undokumentierte Migrantinnen auf lokaler Ebene quasi identifiziert und ihnen einen Ausweis und damit eine gewisse Teilhabe ermöglicht, obwohl sie nach nationalen Gesetzen quasi keinen dokumentierten Aufenthaltsstatus haben. Das sind Geschichten einer Vorstellung von Stadtbürgerschaft jetzt. Stadtbürgerschaft ist auch historisch interessant zu beurteilen, aber das ist eine Art von Gemeinschaft, die es tatsächlich schon gibt. Und ich glaube, da können sich viele Menschen auch gut mit identifizieren, dass man nicht nur Teil ist einer deutschen politischen Gemeinschaft oder einer europäischen politischen Gemeinschaft, sondern auch von Berlin jetzt in meinem Fall oder einem Teil von Berlin oder einem Ort oder einer Kleinstadt. Also die regionale Identifikation von Menschen ist meistens ziemlich hoch. Das heißt, dieses Bürgerschaftskonzept macht auch in diesem auf der lokalen Ebene Sinn. Ich habe schon kurz über europäische Ebene gesprochen. Menschen, die eine Staatsangehörigkeit eines europäischen Mitgliedstaates haben, haben auch die europäische Bürgerschaft. Und daraus leiten sich dann weitere Rechte ab, wie das Freizügigkeitsrecht, wie die Möglichkeit, überall in Europa an europäischen und auch lokalen Wahlen teilzuhaben. Und auch da kann man diese Dimension wiederfinden. Abgesehen davon kann man Staatsbürgerschaft auch komplett lösen von diesen klassischen Vorstellungen von Polities, die wir haben, und über Staatsbürgerschaft eher als politisches Handeln und als Forderungsstellen nachdenken, wie das in der Forschung teilweise getan wird, was dann nicht mehr an dem Status festhängt. Oder man kann es sogar über digitale Gemeinschaften nachdenken und ob da auch eine Art von Bürgerschaft stattfindet. Das heißt, man kann mit diesem Konzept noch deutlich weiterdenken, als wir das häufig in politischen Debatten tun.
Es gibt also alternative Möglichkeiten, über Staatsbürgerschaft nachzudenken. Ich möchte trotzdem noch mal die Frage nachschieben, warum ist denn das Konzept von Staatsbürgerschaft überhaupt wichtig? Schränken wir die Bewegungsfreiheit vieler Menschen dadurch nicht mehr ein, als dass wir sie erweitern?
Ich finde, Bürgerschaft als Konzept ist spannend und auch wichtig, vor allem um sich um politische Teilhabe und Gleichberechtigung Gedanken zu machen. Und dafür kann es auch sinnvoll sein, sich an dem abzuarbeiten, was es gibt und zu überlegen, wie man das weiter und alternativ schaffen wollen würde. Denn ich glaube schon, dass es für demokratische Gesellschaften wichtig ist, eine Art von Zugehörigkeit zu empfinden, damit man sich demokratisch dafür einsetzt, dass diese Gesellschaft gut und demokratisch funktioniert. Und daher halte ich sozusagen die Vorstellung von Bürgerschaft an sich durchaus für etwas Hilfreiches in der Diskussion, an dem man sich abarbeiten kann und dass man dann eben weiterentwickeln kann, wie das mit lokaler Bürgerschaft schon häufig funktioniert.
Mhm. Um jetzt vielleicht nochmal zurückzukommen zum Beginn unseres Gesprächs, also angesichts der migrantinnenfeindlichen Debatten, die gerade stattfinden und der immer größer werdenden Hetze gegenüber Menschen, die zum Beispiel nach Deutschland kommen möchten. Wie lassen sich denn jetzt diese alternativen Herangehensweisen an Staatsbürgerinnenschaft realpolitisch umsetzen? Also welches Potenzial steckt vielleicht in diesen alternativen Ansätzen und wie ließe sich davon etwas konkret umsetzen?
Das ist eine große und komplizierte Frage, die ich Ihnen alleine sicherlich nicht abschließend werde beantworten können, zumal Zugehörigkeit ja auch etwas ist, was wir vielleicht alle unterschiedlich empfinden. So. Und ein normaler Weg muss ja nicht mit Asyl anfangen und mit der Staatsbürgerschaft enden. So. Das ist ganz interessant, auch wie verschiedene Parteien und auch in der Forschung das unterschiedlich angesehen wird, als ob Staatsbürgerschaft tatsächlich das Ende eines Integrationsprozesses ist oder nicht ein Anfang oder ob es nicht allgemein unsinnig ist, Integration als einen linearen linearen Prozess mit einem Anfang und Ende zu betrachten, sondern nicht eher als einen Prozess, der durchgehend passiert in der gesamten Gesellschaft und nicht nur für Menschen mit Migrationsgeschichte. Sicherlich ist die Staatsangehörigkeit die sicherste Form von Zugehörigkeit im Sinne von, dass man dann eigentlich nicht mehr abgeschoben werden kann. Das heißt, die Gleichheit, die man als Staatsbürger in Deutschland dann haben sollte, ist quasi die absolute Zusicherung, dass man eigentlich ohne Bedingungen in diesem Land bleiben kann und dass es sein und ihr Land ist quasi. Es ist das Land einer Staatsbürgerin.